Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 49. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Alex.
Hallihallo.
Und der Marvin.
Hallo.
Ja, die Technik spielt heute nicht so ganz mit, deswegen bislang auch kein Livestream. Vielleicht kann ich es während der Sendung noch fixen, aber ansonsten dann halt ganz normal, wie sonst auch, über den Feed zu beziehen. Ja, gestern Abend Fußball, das große Duell der Absteiger. Alex, du warst, glaube ich, die Einzige von uns, die im Stadion war, oder?
Ja, aber auch nicht ganz die Einzige insgesamt. Da waren ja noch ein paar Leute da. Also ich glaube, was haben sie nachher gesagt? 16.500 Zuschauer?
Ja, kommt gut hin, ja.
Relativ witzig, wird überall als großes Geisterspiel gehandelt. Wir haben 16.500 Zuschauer gehabt. Letzte Woche in Fürth, was habe ich gesagt? 14.200. Ausverkauftes Haus. Das vor das Wochenende oder gleiches Wochenende beim FSV. 4.000 und ein paar zerquetschte Zuschauer. Also ich glaube, mit unseren Besucheranzahlen liegen wir trotz Geisterspielen noch weit über dem Schnitt der zweiten Liga.
Ja. Aber die Bilder sahen schon heftig aus. Also wenn du da den kompletten Fanblock siehst, der da leer ist, also das macht irgendwie keinen Spaß.
Ja, das sah schon scheiße aus.
Das
Vor
war
allen Dingen haben die Spacken auch noch die Sitze von der WM drin gelassen. Und deswegen sah das nochmal so komisch aus. Also irgendwie, ja, also der Wohlfühlfaktor ist nicht eingetreten. Und auch von der Stimmung her. Also ist halt, also es ging ein bisschen was an Support. Ab und zu kam mal was, aber ja, wenn halt kein organisierter Support von den Ultras da ist, dann
funktioniert das nicht so richtig, ja.
Es war besser, aber also ich sag mal so, vom Support her war es besser, als ich es befürchtet habe. Ja, also ich habe echt gedacht, oh meine Güte, das wird aber ganz mau. Und dafür ging es eigentlich. Dafür war es echt okay. Ja.
Also aber ich sag mal, die Leute waren auch hochmotiviert dazu, ne? Also ja. War auch vorher im Forum haben die Oberrang-Supporter versucht, sich ein bisschen zu organisieren und so. Und also es hat jeder so ein bisschen, ich sag mal, die Verantwortung, was zu tun, mit in die Hand genommen. War schon ganz cool. Was halt blöd war, wir saßen halt wieder getrennt mit Oberrang und Unterrang. Und dann wurde halt oben was angestimmt und links unten in der Ecke auch. Und dann haben dann unten die das eine gesungen, oben die waren wieder bei bis anderem. Also es war halt, ja, wenn halt vorne keiner steht mit dem Megafon, dann wird's halt zwangsläufig immer ein bisschen komisch. Wir kamen permanent aus dem Takt. Aber ging schon.
Gut, okay, das Spiel hat aber auch keinen Anlass dazu geliefert, großartig in Jubelstürme auszubrechen, ne?
Absolut nicht. Also die erste Halbzeit war grauenhaft. Also kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und ja, die zweite Halbzeit ein bisschen gebessert, aber so wirklich ein Highlight war es für mich ja auch nicht.
Nee, also ich fand das Spiel auch ähnlich wie gegen Fürth. Nicht wirklich dem würdig, was wir glauben, dieses Jahr zu sein, nämlich der Top-Favorit. Da müssen Spiele ein bisschen anders aussehen. Wir haben zwar enorm viel Ballbesitz gehabt und hatten auch das Spiel im Mittelfeld in der Hand gehabt, aber es sind halt so viele Fehler dabei, die halt weder nach vorne ein gescheites Spiel zulassen, offensiv geht gar nichts. Da wird nochmal quergelegt und nochmal ein Pass und nochmal ein Schlenker und dann wieder den Ball verloren. Also bis zum 16er kommen wir gut. Da sehen auch die Kombinationen gut aus, aber danach so den Abschluss mal zu suchen, macht irgendwie keiner. Da versucht jeder nochmal irgendwie extra Runden zu drehen und sonst irgendwas. Ja, und über die Defensive, gut, brauchen wir glaube ich gar nicht zu reden.
Ja, also es schießt ja auch so, wie du schon gesagt hast, und René, glaube ich, du hast gestern mal bei Twitter angedeutet, es schießt ja auch keiner mal aufs Tor, weißt du, die wollen den Ball dann auch wirklich echt immer reintragen und da wird da vorne und hinten lamentiert und so weiter und so fort und da musst du auch mal die Chance aus der zweiten Reihe suchen, aber das fand gestern auch fast überhaupt nicht statt. Ich gucke, nur das Tor von Meier war, glaube ich, auch ein bisschen weiter weg, sonst traut sich da auch keiner mal drauf zu hauen. Also ich habe irgendwie die Befürchtung, dass diese Lethargie vom letzten Jahr wieder komplett übergeschwappt ist auf die Mannschaft, auf die teilweise neue Mannschaften dieser Saison. Weil so ängstlich, wie sie sich teilweise präsentiert haben, meine Güte, das Mittelfeld war auch überhaupt nicht zu sehen, bis auf Rode, der mir im Ansatz eigentlich echt gut gefallen hat. Aber ansonsten Schwegler, sorry, aber wenn Schwegler irgendwie nochmal denkt, höhere Ansprüche zu haben, die hat er sich spätestens mit dem Spiel auf jeden Fall kaputt gemacht. Und auch jetzt kommt es gleich, wo Alex, du mir nicht zustimmen wirst. Kayo hat für mich auch ein ganz fürchterliches Spiel gemacht. Also ein Fehlpass nach dem anderen, überhaupt nicht angekommen. Das hat ja dann Fee auch gesagt, der gesagt hat, am liebsten hätte ich nach 20 Minuten schon ausgewechselt.
Hat er gesagt?
Das hat er gerade heute gesagt. Meine Güte, das war wirklich ganz, 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 ganz niedriges Niveau, wie von der ganzen Mannschaft eigentlich, ja.
Ich raff das nicht so ganz. Also ich habe das ja jetzt auch schon mitbekommen, es scheint ja irgendwie kein Mensch dieser Erde meiner Meinung zu sein. Aber mal ganz im Ernst, wenn du dir das Spiel mal anguckst und dir mal die Ballkontakte vom Kayo in der ersten Halbzeit anguckst und das mal vergleichst mit Leuten, die vergleichbar auf seiner Position gespielt haben, nämlich ein Alex Meyer und ein Karim Mahmoud, ist der Kayo meiner Meinung nach der bessere gewesen. Wer hat denn die erste Torchance gehabt? Der Kayo. Über wen ging denn, wenn vorne mal eine Torchance zustande kam, auch in der ersten Halbzeit, über wen ging's denn? Der war doch an jeder offensiven Szene beteiligt. Über die Seite von Meyer ist nichts gelaufen. Klar hat der Fehlpässe, aber der hat's wenigstens versucht.
Nee, also ganz ehrlich, das Stellungsspiel war auch grottig. Also sorry, also ich kann ihm einfach nicht zustimmen. Also ich weiß auch nicht, ich kann mich auch nicht an keine Chance erinnern, die der Kayo gehabt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Mahmoud mir nach seiner Einwechslung wesentlich besser gefallen hat. Hat Freistöße rausgeholt, hat viel mehr gewuselt, war für mich wesentlich gefährlicher als Kayo. Tut mir leid, Kayo will ich nicht absprechen, dass er gekämpft hat. Das hat er schon,
bei Mahmoud irgendwas gefährlich?
Ja, fand ich schon. Also ich fand schon, der ist ja auch gerade am Ende, die letzten 10 Minuten, da hat er doch nochmal die eine oder andere Staffette mit dem Jungen gespielt, wie die dann potenziell wenigstens zu Flanken geführt hat. Aber für mich kam bei Kayo gar nichts rüber. Ja, hat's probiert, wurde aber dann geblockt. Aber ich kann mich also auch nicht
erinnern. Torchance Kayo, erste Halbzeit war, glaube ich, in der, keine Ahnung, 20. Minute oder so. Und da lag der Torwart am Boden und er wollte oben in die Ecke schwänzen und der Torwart hat in letzter Sekunde noch gerettet.
Das war also
keine Torchance.
Das war aber auch, glaube ich, so die einzig relevante Chance, die er hatte. Ansonsten fand ich auch ähnlich wie Marvin, dass er mehr so wie Falschgelder über den Platz gefallen ist. Also wirklich offensiv war er nicht, aber da war er auch nicht der Einzige, da war wirklich keiner so offensiv.
Also ich vergleiche es halt nur mit Leuten, die halt wie gesagt auf der gleichen Position gespielt haben. Und da sind als Vergleiche von gestern ein Meyer und ein Mahmoud. Und wie gesagt, Meyer, also das ist halt auch ein Ding, das geht mir gar nicht in den Kopf. Also auch hier gestern, hier der Chef-Podcaster mit Alex Meyer, Fußballgott wieder. Ja, der macht die Tore, aber ist mir ein Rätsel, warum er die macht. Also der kommt halt irgendwann glücklich an den Ball und wirkt das Ding aus irgendeinem Grund irgendwie rein.
Ja gut, war aber schon gut geschossen, das muss man ihm schon zugestehen. Also das hat er schon gut getroffen. Die Sache ist einfach, dass Meyer auch keine guten Spiele macht, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der macht halt einfach dann die Tore. Ich weiß nicht, also das war ja auch gerade in der letzten Saison das, was ihn so gehemmt hat. Ich meine, in der letzten Saison hat er eigentlich fast immer durchgespielt und hat eigentlich nie mal so wirklich draufgehauen. Also das ist jetzt schon eine Verbesserung, sage ich mal, im Gegensatz zur letzten Saison. Aber spielerisch ist da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, ist bei allen noch Potenzial nach oben. Aber ich finde halt auch, wie gesagt, ich fand, es war von Kayo auch für mich grausame Leistung. Du hast recht, ich gebe dir auf jeden
also
Fall.
Ich will nicht sagen, dass der ein gutes Spiel gemacht hat.
Naja.
Aber ich würde ihn halt nicht so schlecht sehen, auch was der Fee gesagt hat, mit nach 20 Minuten auswechseln. Also ich sehe halt keine Alternative. Für mich ist der Mahmoud, ist eine Alternative, aber der war jetzt nicht deutlich besser. Und was der Meyer auf der anderen Seite geleistet hat, war halt auch fernab von gut und böse.
Ja, die Frage stellt sich halt, ja.
Meyer auf der Außenbahn, ja, gebe ich dir recht, war er nicht besser, ist auch nicht seine Position. Da verstehe ich auch nicht, warum er ihn da nicht zentral einsetzt, weil da kann er ja das, was er auch gezeigt hat, den Ball dann mal Richtung Tore bringen. Und da muss man auch sagen, da war er der Einzige, der effektiv mal aus der zweiten Reihe da aufs Tor geschossen hat. Alle anderen haben ja versucht, das Ding bis hinter die Linie zu tragen. Und Mahmoud hat mir wesentlich besser gefallen als Kayo.
Aber wie du richtig gesagt hast, Meyer ist eigentlich auch kein Außenspieler. Ich glaube, Kayo eigentlich auch nicht so wirklich. Das wäre auch eher so ein Zentraler. Du merkst es von beiden nicht, die Position. Als Meyer dann in die Mitte gezogen ist während des Spiels, was auch Fee das auch lautstark betont hat, das dann ein bisschen umgestellt wurde in der Mitte der ersten Halbzeit, hat es dann teilweise schon besser funktioniert. Da ist auch das Spiel von Meyer ein bisschen besser geworden. Aber gut, okay, Kayo haben wir jetzt abgehandelt. Lehmann, hallo?
Was ist denn da? War der überhaupt auf dem Platz?
Ich habe den kein einziges Mal in der ersten Halbzeit gesehen. Kein einziges Mal.
Ja, also es ist eine Steigerung zu Fürth erkennbar.
Was?
Echt?
Ja, also in Fürth war er ja tatsächlich komplett nicht existent. Und gestern, keine Ahnung, 5 Ballkontakte oder so. Also eine
Die hast du
Steigerung
aber auch
ist
nicht
da, die
wahrgenommen.
bewegt sich im Hundertstel-Prozent-Teil irgendwo. Also wieder kompletter Totalausfall. Und so jemand führt 3 Tage vorher ein Interview über Führungsspielerqualitäten und sowas. Ja. Nee, danke, brauche ich nicht.
Interviews kennen Sie doch alle gut. Guck mal, was jetzt auch Schwegler schon
Nee.
wieder gesagt hat und so weiter und so fort. Das geht alles. Aber jetzt mal das auf dem Platz zeigen, ist wirklich ein massives Problem anscheinend.
Also da möchte ich einfach mal lobend hervorheben, Jagba, Rode, hörst du nichts von und es sind die einzigen, denen du wirklich anmerkst, dass die wollen und dass die auch sich aufreißen, kämpfen, laufen wie die Sau, sich überall in die Zweikämpfe schmeißen und versuchen noch was zu holen. Sebastian Jung, ganz klare Steigerung im Vergleich zu Fürth. Und das sind halt im Moment die Spieler, auf die du bauen kannst. Und denen merkst du halt Motivation an und dass die echt wollen.
Ja.
Klappt zwar nicht alles, aber der Wille dahinter, den siehst du im Gesicht geschrieben.
Ja. Also Rode war für mich definitiv gestern der beste Mann auf dem Platz.
Ja, unterschreibe ich so sofort. Und das jetzt auch das zweite Mal, war in Fürth meiner Meinung nach auch so.
Ja.
Aber und das alles reicht aber trotzdem noch lange nicht, dass wir mal hier eine einigermaßen erfolgreiche Zweitligasaison spielen können. Also das hat sich auch gestern, das Spiel war grausam, ja, und es hat sich auch auf einem wirklich niedrigen Niveau bewegt. Und so können wir eigentlich normalerweise gegen keine gehobene Zweitligamannschaft spielen. Und es war auch eher Glück, dass wir noch einen Ausgleich gemacht haben. Natürlich hatten wir es uns irgendwo verdient, weil am Ende gab es auch noch eine gewisse Druckphase von der Eintracht. Da hätte es auch genauso wie gegen Fürth laufen können, dass wir noch so ein Ding reinstolpern. Aber das wäre auch unverdient gewesen, muss man mal ganz klar sagen. Wir sind jetzt mit 4 Punkten aus 2 Spielen mehr als gut bedient. Aber meine Güte, so kann das Ding echt nicht weitergehen.
Ja.
Nee, das ist eine ähnliche Situation wie letztes Jahr in der Hinrunde. Da war es ja auch so, was der Amanatidis immer wieder gesagt hat, dass der Schein trügt. Ich meine, das haben wir ja auch schon oft genug besprochen. Wir hatten einen schlechten Start und zwischendrin ein paar Spiele, wo es gut läuft, wo wir die Spiele aber auch ähnlich wie gerade mit viel Glück gewonnen haben. Also es war nicht so, dass wir die Spiele dominiert haben und ja, leistungsgerechte 3 Punkte immer wieder mit nach Hause genommen haben, sondern das war so mit Hängen und Würgen halt die Punkte mitgenommen und auf einmal trotzdem ganz gut dagestanden. Und auf den Punkten dürfen wir uns im Moment auf keinen Fall ausruhen. Man muss einfach wirklich sehen, dass wir im Moment noch nicht die dominierende Zweitligamannschaft sind. Gut, wir hatten jetzt auch die 2 vermeintlich schwersten Spiele.
Ja.
Aber es ist echt noch viel zu tun.
Na gut, die nächsten werden ja jetzt auch tendenziell nicht unbedingt einfacher, zumal wir immer noch keine funktionierende Abwehr haben. Und was ich da von dem Kessler im Tor halten soll, weiß ich auch noch nicht.
Naja,
Also
aber
die
auch.
Abstimmung zwischen den 2 Innenverteidigern und dem Kessler, das geht alles überhaupt gar nicht. Ich
Welche
weiß nicht,
zwei
ob es einfach nur.
Innenverteidiger? Wir haben keine zwei.
Der Clark hat kein gutes Spiel, kein schlechtes Spiel gemacht. Ich fand den nicht schlecht. Der hat Biss gehabt, der hat viele Zweikämpfe gewonnen, aber der stand halt teilweise auch rum wie Falschgeld, weil der Schönfeld dann teilweise auch ganz unkoordiniert mit auf die Außen gegangen ist, und der Clark auf einmal in der Mitte mit zwei Leuten vom Gegner stand. Das war auch beim Tor in der Situation vom 1-0 so. Also es ist halt wirklich unkoordiniert.
Also von den beiden Halbweisen in der Innenverteidigung, ja, war wirklich, muss ich schon sagen, Schildenfeld auf jeden Fall der Schlechtere und Kai, sag ich schon, und Clark war schon der Bessere. Aber war ja von beiden wieder kein tolles Spiel. Aber Clark hat für mich auch den sicheren Eindruck gemacht, muss ich auch sagen. Ja, mit Kessler, ich weiß nicht, es ist eine Steigerung zum letzten Spiel gewesen. Ja, also den einen oder anderen Ball hat er jetzt mal sicher gefangen. Aber es ist auch noch nicht, das ist auch alles noch nicht so, wie man sich das vorstellt, weil mit der Abwehr kannst du auch eigentlich keinen Blumentopf gewinnen, so wie das momentan ist. Da brauchst du auch mit ein bisschen Pech verlierst du dann auch gegen Halle jetzt nächste Woche. Ja, da kommen wir ja nachher jetzt noch zu.
Ja.
Das wird aber auch kein Selbstläufer. Besonders mit dem Hintergrund, ja. Also, das ist alles ganz, ganz schwierig. Und ich sag mal eins, wenn wir jetzt in der ersten Runde rausfliegen würden, DFB-Pokal, da geht uns noch mehr Geld flöten. Also, das darf auf
Ja,
keinen Fall sein.
mal mal den Teufel nicht an die Wand. Also
Ja.
DFB-Pokal erste Runde raus ist keine Option.
Nein,
Ist
ist
genauso
natürlich.
wenig keine Option wie nicht aufzusteigen.
Ja, klar, es ist das alles keine Option, aber ich meine, guck dir das alles mal an, wie das momentan läuft. Und das Mittelfeld ist auch für den Arsch. Ganz ehrlich, wenn wir noch ein gutes, das hört jetzt böse an, aber wenn wir noch ein richtig gutes Angebot für Schwegler bekommen, für 3, 4 Millionen, hallo, dann überhaupt gar nicht lange drüber nachdenken, weil so einen bekommst du dann auch. Also ganz ehrlich, so was er momentan spielt, da kriegst du 10 für. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe jetzt schon mal ein bisschen rumgegeistert. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir uns vielleicht mal eine gescheite 10 holen sollten. Ja, das haben wir ja früher schon mal gesagt, aber es wächst ja gar keiner in die Position des Spielmachers rein, der das Spiel mal ein bisschen aufbaut und so weiter. Und Schwegler macht das ja auch nicht.
Die Frage kam dann gestern.
Der Rode kommt dahin.
Ja, ja. Die Frage kam dann gestern auch bei Facebook hoch, ob uns denn ein echter Spielmacher fehlt. Und ich sag ja. Also Rode sehe ich die Chance, dass der da irgendwann reinwächst, aber aktuell haben wir keinen, der die Position wirklich erfüllt.
Wir spielen ja auch vom System her überhaupt nicht mit einem Zehner. Also
stimmt, ja.
Das System hat keinen Zehner. Was mir ganz gut gefällt eigentlich an dem System, ist die im Prinzip die Dreier Mittelfeldkette vor der Abwehr. Finde ich gut. Zumal da der Rode halt echt raussticht und wenn der Schwegler wieder in Form ist, dann hast du da halt echt eine gute Wand nochmal da vorne. Und von da erwarte ich mir halt auch ein bisschen mehr Impulse nach vorne. Was halt nicht funktioniert, ist, dass ich mit einem Meier, der kein Flügelspieler ist, und einem Kayo, der kein Flügelspieler ist, auf den Außenpositionen ein Spiel. Und was die zwei halt immer machen, ist, die ziehen nach innen. Weil das scheint irgendwie so ein angeborenes Ding bei denen zu sein. Also, und dann hast du halt einen einzelnen Stürmer vorne rumrennen und da waren sie alle drei gestern komplett fehl am Platz. Der Fenin hat keine einzige Chance gehabt, der Gekas keine eine, der Hoffer genauso. Der Hoffer hat mir noch am besten gefallen, weil er gearbeitet hat. Sondern hast du halt zwei Außen, die nach innen ziehen und in der Mitte hast du einen einzelnen Stürmer, der im Prinzip auf seine Chancen wartet, und da kommt halt nichts. Das heißt, in der Offensive geht's nicht nach vorne. Also wir brauchen meiner Meinung nach keine 10, sondern wir müssen einfach entweder die Flügel gescheit besetzen mit Leuten, die da spielen können, und das sind nicht Meier und Kayo, oder wir müssen halt das System umstellen. Und ich glaube, das ist im Moment meiner Meinung nach die naheliegendste Möglichkeit, die da ist, dass wir einfach mit zwei echten Spitzen spielen, und da am liebsten mit dem Fenin und mit dem Hoffer und versuchen, die über zwei, ja, offensivere Kräfte bedienen zu lassen.
Würde ich auch gut finden, auf jeden Fall. Aber irgendwie scheinen wir uns schon wieder auf dieses System der letzten Saison festzusteifen. Ganz ehrlich, auch die genauen Methoden wie letzte Saison wurden auch gestern wieder angewandt. Also immer den Ball hoch, rein, habe ich auch gestern des Öfteren gesehen, oder habe ich das falsch gesehen?
Ich glaube, das war nachher einfach nur Verzweiflung.
Ja, okay, weil das war wieder ganz oft.
Komischerweise fand ich das Spiel wesentlich besser, als wir es mal geschafft haben, über wirklich mal kurze Pässe über die Außenbahn und dann eine vernünftige Flanke. Also diese, ja, klar, Verzweiflung, hohe Bälle nach vorne auf die einzelne Spitze, aber gebracht hat es ja effektiv nichts.
Nee, gebracht hat es nichts, aber du hast schon recht, als wir zwei, drei Ballstaffetten hatten, wo wir klein, klein gespielt haben, aber doch irgendwo dann die Räume noch eröffnet haben, ich glaube, da war auch Kayo einmal dabei, da sah das Ganze schon recht ansehnlich aus, aber wir haben dann doch nicht den Abschluss gesucht, das war dann auch das Problem. Aber im Endeffekt finde ich es auch besser, nicht immer diese hohen Bälle, das bringt auch nichts, das bringt auch in der zweiten Liga nichts, und besonders bringt es nichts, wenn du einen Hoffer da stehen hast. Ja? Wie groß ist der Hoffer? Der ist nicht groß, und dann macht das überhaupt keinen Sinn. Der Hoffer ist so ein Wuseler-Typ. Der ist so ein Wuseler-Typ, der ist im 1 gegen 1 im Strafraum ist der ganz gut, ja. Und dann kann er auch den Abschluss suchen. Der ist ja auch wendig, aber das ist kein Mann, der jetzt den Ball mit dem Kopf stoppen kann und dann hier einen Fallrückzieher macht. Nein, das ist er nicht und das wird er auch nie sein. Und da deswegen ist dieses Hochspielen, was auch Jagba teilweise wieder gemacht hat, nicht von Vorteil und nicht sinnvoll.
Ja, aber ich glaube, also meines Empfindens nach hat das mit dem lange, weite Bälle nach vorne spielen erst in der zweiten Halbzeit angefangen. Und da war es, glaube ich, einmal die Verzweiflung, weil in der ersten Halbzeit relativ wenig offensiv mit Kurzpassspiel ging. Und ich glaube, die Tatsache, dass der Gekas reinkam, hat das auch nochmal ein Stück getrieben, weil da war halt letztes Jahr das System, hohe, lange Bälle auf den Gekas, mach dein Tor. Und ich glaube, das ist einfach wieder durchgekommen.
Möglich, ja. Zu dem Thema Ballstoppen fällt mir die eine Szene, die war, glaube ich, in der ersten Halbzeit, oder? Jagba stoppt den Ball ins Aus.
Ja.
Stockfehler kannst du gestern durch die Bank weg, auch der Meier. Da nimmt er den Ball an und der springt erstmal 5 Meter nach vorne. Also die Stockfehler gestern, die kannst du, da brauchst du schon eine ganze zweite Fußballmannschaft und deren Hände, um das da abzählen zu können.
Ja. Aber also, das war doch nicht nur gestern. Die Fehler machen wir doch seit einem Jahr.
Ja, Genauso auch die Fehlpass. Also Fehlpässe spielen wir an einer Tour. Also das ist wirklich gestern wieder Fehlpass City gewesen. Also du hast mehr Fehlpässe als gelungene Pässe gesehen. Und du merkst, dass keiner der Spieler wirklich noch auf Betriebstemperatur ist. Ich frage mich ehrlich gesagt, woran es liegt, weil wir doch auch genug Spieler ausgewechselt haben. Wenn wir jetzt mit der genau der gleichen Mannschaft so Spiel, ne, weiterspielen würden wie in der Abstiegssaison, dann kann ich das noch irgendwo verstehen, dass das allen noch in den Kleidern hängt. Aber mittlerweile haben wir doch wirklich ein paar Spiele, die mit dem Abstieg gar nichts zu tun hatten. Und die könnten doch mal ein bisschen sicherer sein. Und natürlich, ich glaube, jetzt kommt schon, wenn wir wirklich mal ein paar leichte, potenziell allein vom Namen leichtere Gegner haben, dass die Spiele sich dann vielleicht auch ein bisschen leichter tun, durch eventuelle Siege dann Selbstvertrauen holen. Aber meine Güte, sie haben noch kein Selbstverständnis entwickelt. Und ich glaube, das Teamgefühl fehlt auch noch zum Teil.
Ja, das ist jetzt aber auch eine schwierige Situation, ne? Also du hast ja halt hinten in der Abwehr müsstest du eigentlich mittlerweile mal eine Viererkette haben, wo du sagst, das ist jetzt mal meine Stammtruppe, die spielen sich jetzt mal ein. Da sind wir aber noch von entfernt, weil wir ja immer noch nach jemandem suchen. Und dann ist halt auch die Frage, wenn wir jetzt jemanden bekommen, baust du weiter auf Schildenfeld oder ziehst du den Bell mit ran? Weil da hat der Fehr jetzt auch verlauten lassen, dass der im Training mittlerweile viel, viel besser gefällt. Und im Training jetzt das Potenzial abruft, was er von ihm erwartet. Mit dem Tempo besser klarkommt. Da müssen wir halt irgendwann jetzt mal zu einer Lösung finden. Also in Halle, denke ich mal, wenn jetzt ein neuer Spieler kommt, werden wir dann mit der nächsten möglichen Viererkette wieder auflaufen. Also da müssten wir eigentlich mal zu einer stabilen Situation kommen. So, dann hast du aber parallel noch die Problematik in der Offensive, wo es halt auch nicht rund läuft. Stellst du jetzt aber das komplette System nochmal um, so wie wir es gerade eben gesagt haben, dass das 4-3-3-1, ja, nee, 4-3-3, nicht so die Waffe der Wahl ist, und stellst es tatsächlich nochmal um, aber dann machst du dir die nächste Baustelle auf. Also ich glaube, der Fee versucht im Moment einfach nur durch auch eine gleichbleibende Aufstellung und ein gleichbleibendes System ein bisschen was an Konstanz in die Mannschaft reinzubringen, um Sicherheit zu geben.
Ja, das kann schon gut sein, ja. Ich meine, im Endeffekt wird sich wahrscheinlich wirklich noch viel entwickeln. Gerade wenn jetzt wahrscheinlich Zavelas wechselt, was ja Hübner jetzt gestern auch gar nicht irgendwie bestritten hat. Also der hat ja gemeint, dass in den nächsten Tagen sich da wahrscheinlich was entwickeln wird. Kickers wird wahrscheinlich auch wechseln. Dann kommt es halt darauf an, wie viel Geld da noch ja zu uns fließt. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht wird ja im Sturm auch noch was gemacht, ne?
Ja. Ja, eigentlich wäre es notwendig, ne? Also das war so das, was mir gestern Abend durch den Kopf gegangen ist, als ich aus dem Stadion raus bin. Der Ruf vom, oder der Wunsch vom, ich weiß nicht, von wem es kam, der Hübner hat es auf jeden Fall gesagt, aber ich nehme an, dass der Fee auch dahinter steckt, nach noch einem Stoßstürmer, ist gar nicht so schlecht, weil ja, alle drei Kameraden, Gekas, Fenin und Hoffer, sind von der Veranlagung oder vom Typ her ähnliche Stürmertypen. Stehen vorne, können einen Ball ganz gut halten, mit dem Körper verteidigen, relativ klein und sind eher so diese im 16er Rumwuseltypen.
Ja. Ja, müssen wir halt sehen, aber das hängt dann echt alles mit den Finanzen zusammen, was jetzt noch geht halt, ne?
Ja, ich habe gehört, da soll jetzt so ein Grieche soll im Moment auf dem Markt sein, den man relativ günstig kriegen sollte. Wie ist der noch, Amanatidis oder so?
Ja, genau. Ich sag jetzt nichts, sonst hatten wir irgendwelche Klagen am Hals. Keine Ahnung. Nein, aber, naja, gut, ich glaube, der kommt.
Angst, dass er dir auf die Fresse haut, wenn du im Mund Gassi gehst.
Kann ich mir alles vorstellen. Wieder Strafanzeige hier.
Nee, hat er gar nicht verdient, dass wir hier so gemein sind. Nur Spaß.
Nein, ja, klar, ist doch alles nur Spaß, aber er würde uns wahrscheinlich momentan auch nicht weiterhelfen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Nee. Ich weiß auch nicht, wer da in der Verlosung ist. Da gibt es natürlich immer ein paar Namen, die da rumfleuchen und kräuchen und so weiter und so fort, ohne dass es jetzt mal genauer wird. Wichtiger ist wirklich, dass die Innenverteidigung stabil endlich wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auf die gesamten anderen Mannschaftsteile dann auch auswirkt, dass insgesamt mehr Sicherheit dem Spielern auch zugutekommen würde.
Ja. Die spannende Frage für mich ist jetzt, ob sie es wirklich noch schaffen, den Innenverteidiger vor dem Spiel am Wochenende zu holen. Also ich glaube da zum Teil nicht dran und ich weiß auch nicht, ob uns das effektiv so viel weiterbringt, weil einspielen können die Jungs sich da ja dann auch nicht wirklich.
Naja, also es ist momentan, insgesamt ist es momentan relativ ruhig. Es gibt nur so zwei Namen, die immer noch mal wieder rumkreisen. Es ist halt zum einen dieser Dominik Maro, der bei Nürnberg ist und dort anscheinend keine richtig große Rolle mehr spielt. Und ich glaube, der wurde auch letztens, ja, also der wird jetzt in die Verlosung mit reingebracht. Ist auch ein Innenverteidiger, wäre eigentlich keine schlechte Option, ist auch ein Deutscher und macht seine Sache, hat seine Sache eigentlich in Nürnberg immer ganz ordentlich gemacht. Und dann halt dieser Afolabi, der ist immer noch nicht ganz weg vom Fenster, weil er anscheinend jetzt doch nicht bei den Glasgow Rangers unterschrieben hat. Anscheinend konnten die sich auch nicht einigen, also da weiß man auch noch nicht genau, was der Sache ist. Aber nichts Konkretes hört man nicht, insofern mal schauen. Aber ich würde es ehrlich gesagt schon gut finden, wenn er jetzt relativ zeitnah kommt. Ob er sich jetzt dann für Halle einspielt, ja oder nein, das ist vielleicht im Zweifel auch gar nicht so wichtig. Da kommt es ja wirklich darauf an, dass wir halt wirklich mehr Tore schießen, weil hinten sind die Hallenser auch verwundbar.
Ja, also du musst auf jeden Fall ja möglichst schnell irgendwie zu einer stabilen Situation kommen. Und da ja geht's halt A ums System, B um die Offensive und C halt ganz klar um die Innenverteidigung. Also da muss jetzt dran gearbeitet werden, die Abstimmung, die ich weiß nicht, ob es nur an der Abstimmung liegt oder ob es tatsächlich viele individuelle Fehler sind, die da auch passieren. Aber der Clark hat letztes Jahr an der Seite vom Russ zum Beispiel auch deutlich besser ausgesehen. Auch Clark und Rode haben letztes Jahr zusammen in der Innenverteidigung einen besseren Job gemacht als jetzt die beiden Spiele vom Schildenfeld. Und da kann man auch nicht sagen, dass die zwei ein eingespieltes Team waren.
Nee, stimmt schon. Also man merkt schon ganz klar, dass Schildenfeld momentan auch ein Schwachpunkt in der gesamten im gesamten Abwehrverbund ist. Ich denke, das brauchen wir auch gar nicht wegzudiskutieren. Da muss er sich auch wirklich an die Nase momentan fassen, ne?
Ja. Ist wie es ist.
Ja. Aber es ist für mich insgesamt, ist das schon alles relativ ernüchternd. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass alles super läuft, aber dass wir auch, also gestern so wie unglaublich schlecht wir gespielt haben, das hat mich schon irgendwie negativ beeindruckt, muss ich sagen. Das hat mich schon ein bisschen erschüttert. Also das habe ich jetzt mir nicht erwartet. Und ich hoffe auch, dass das jetzt der letzte grausame Auftritt gewesen ist in der nächsten Zeit. Weil sonst kannst du es relativ früh haken. Du musst jetzt auch schon viele Punkte machen. Du siehst, ich meine, die Tabelle ist jetzt noch nicht großartig aussagekräftig. Viele gute Mannschaften, die jetzt aufgestiegen sind, wie Eintracht Braunschweig, die nehmen halt den Schwung aus der letzten Saison zum Teil mit. Viele sind wirklich noch eingespielt und da läuft es schon besser. Aber trotzdem musst du sehen, dass du die Tabellenspitze nicht aus den Augen verlierst. Weil wenn das einmal passiert, dann kannst du ganz, ganz schnell ganz weg vom Fenster sein. Es kann ja nicht jeder Mannschaft so gehen wie Bochum letzte Saison, die auch irgendwie Platz 8 oder 9 dann zwischenzeitlich waren und dann noch so weit nach oben gekommen sind. Und außerdem, ich will auch nicht auf dem Relegationsplatz, ich will auf 1 oder 2, am liebsten 1. Und deswegen muss man sich wirklich ranhalten.
Ja gut, der Anspruch von uns muss ja sein, dass wir am Ende der Saison ganz oben stehen.
Ja.
Ja,
Und
also
aber ganz.
wenn das nicht so ist, also ich bin mittlerweile auch so ein bisschen abgerückt von dem Ding, wir bleiben jetzt 2 Jahre unten und bauen das Ding neu auf.
Das
Wenn
geht
wir
doch jetzt gar
dieses
nicht.
Jahr, genau, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann hängen wir da unten fest und dann heißt es auch
Natürlich.
nicht, dass wir irgendwie, keine Ahnung, das dann im nächsten Jahr nochmal probieren. Dann hängen wir halt richtig tief unten in der Scheiße drin und das will kein Mensch.
Aber so hat sich ja jeder so hat sich ja jeder in der Vorbereitung entschieden. Den Karren hast du jetzt schon in den Sand gesetzt. Also du kannst nicht sagen, nee, wir machen jetzt 2 Jahre. Das ist komplett für den Arsch. Dazu sind die Investitionen zu hoch. Du hast eigentlich kaum Spieler gekauft, die jetzt ein langfristiges Potenzial haben, wo du sagst, okay, das sind richtig gute junge Spieler, die bauen wir jetzt über Jahre auf. Da hast du auch nicht den richtigen Trainer geholt. Also kann jetzt auf keinen Fall das Ziel sein. Und jetzt musst du halt mit aller Macht das irgendwie durchboxen. Und wenn jetzt hier immer gesagt wird, wir sind der FC Bayern der zweiten Liga, ja, was mir schon zu den Ohren raushängt, dann sollten wir es vielleicht auch mal machen wie der FC Bayern und uns gute Spieler von der Konkurrenz wegkaufen. Ja, ist auch nochmal so. Will ich nur mal zu denken geben, dass wir uns jetzt irgendwie einen aus, was weiß ich, aus Österreich nochmal kaufen oder irgendeinen, der mal vielleicht 3 Spiele ganz gut gespielt hat in Schottland oder so. Und auch für uns besser und für die Konkurrenz zwangsläufig auch schlechter, wenn wir gute Spieler von der Konkurrenz wegkaufen. Dass die dann zwangsläufig ein bisschen teurer sind, ist okay. Aber jetzt musst du eh danach verfahren. Du kannst jetzt nicht sagen, naja gut, nee, jetzt wollen wir aber nur 200.000 Euro für einen Innenverteidiger ausgeben. Nee, das kannst du jetzt schenken. Wenn, dann musst du halt jetzt richtig Gas geben.
Ja, aber wie der Alex schon sagte, Innenverteidiger ist nicht so die einzelne Position, wo wir uns ein bisschen was überlegen müssen. Gerade wenn das wirklich so ist, dass ein Gegengas abgeben, und davon gehe ich sehr stark aus, mit
Also,
den
dass der
Spitzen, die
Gegners
wir da
geht,
vorne
da gehe
haben,
ich
kommst
überhaupt
du
nicht
auch
von
nicht sauber
aus.
die Saison.
Also, du musst ja auch jemanden finden, der ihn kauft, ne? Der hat ja die Option, so wie im Moment sein komischer Berater das hinstellt, dass der Gegners der Heiland der Welt ist und sich aufopfert und die Option freiwillig hat verstreichen lassen. Du kannst mir nicht erzählen, dass der einen Stapel von Anfragen hatte von Vereinen, die eine Mio für ihn bezahlen wollten und die er alle abgelehnt hat.
Glaube ich auch. Hast
Der
vollkommen.
wird keine guten Angebote gehabt haben.
Mir geht das ganze Geseiere auch im Umfeld der Eintracht komplett auf den Sack mittlerweile. Vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn auch vielleicht mal die Spieler ihre Berater mal ein bisschen zurückziehen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist das Ziel Aufstieg, weil immer diese Nebengeräusche, die helfen der Eintracht auch kein Stück weiter momentan. Da wird überhaupt nicht an einem Strang gezogen. Und da gehen mir die ganzen Berater, die irgendwelche Hirngespinste haben und natürlich Geld an Wechsel verdienen wollen und deswegen hier irgendwelche Feuer entfachen, übelst auf die Eier. Ich habe auch überhaupt kein Verständnis dafür, für jeglichen Berater, der jetzt meint, irgendwie seinen Klienten jetzt noch hochtreiben zu müssen. Das kannst du innerhalb eines gewissen Kreises machen, jenseits der Öffentlichkeit. Das kannst du im Zweifel machen. Der Kuzulakis kann von mir aus zu jedem depperten Bundesliga-Verein, kann nach Augsburg fahren, kann sich die Puppenkisten angucken und kann nebenbei den Kickers noch anbieten. Das soll er ruhig machen, aber das soll alles nicht in der Öffentlichkeit passieren. Das geht mir komplett auf die Eier. Und du merkst es, dass der Eintracht überhaupt nicht gut tut. Wir haben ein sehr, sehr fragiles Umfeld momentan. Die Fans halten momentan ruhig. Aber das ist alles noch nicht auf festen Beinen und da brauchen wir so eine Scheiße überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und wie gesagt, also ich glaube nicht, dass der GKS einfach einen Stapel Anfragen da liegen hatte und sie alle, weil er so auf die Eintracht steht, abgesagt hat. Der GKS ist und bleibt ein Söldner. Will ich gar nicht kritisieren, ist okay. Der hat letztes Jahr viele Tore für uns gemacht. Passt schon soweit, aber der braucht mir nicht erzählen, dass sein Herz an der Eintracht hängt und dass er lieber mit uns in der zweiten Liga spielt, um wieder mit aufzusteigen, bla 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 bla. Und der wird auch jetzt keine Angebote finden. Und der hat halt jetzt noch einen gültigen Vertrag bis nächstes Jahr. Die Option für eine Mio ist jetzt dahin und jetzt muss die Ablösesumme halt frei verhandelt werden. Und da soll jetzt sein Berater mal gucken, was er in der Lage ist zu leisten. Ich glaube nicht, dass der weg ist. Ich glaube, dass wir ihn gerne los hätten und vielleicht uns auch auf ein Leihgeschäft einlassen würden mit einer Kaufoption nächstes Jahr oder sonst irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass er einen unterbekommt. Also ich gehe fest davon aus, dass der Gegard bleibt.
Das ist echt so eine Sache. Mir würde auch spontan als Markt nur Russland einfallen, die momentan immens viel Geld für irgendwelche komischen Spieler ausgeben, die ich noch nie gehört habe. Und es ist selten, dass ich Spieler noch nie gehört habe. Und dann werden dann für Summen für 4-5 Millionen geboten, dann denke ich mir auch, dann können wir Gekas auch für 3-4 Millionen verkaufen. Ja, aber ansonsten glaube ich auch, dass wir massive Probleme haben werden, ihn wirklich zu einem guten Preis auch zu verkaufen. Sehe ich ganz genauso, weil diesen Leistungsabfall, den er in der Rückrunde gezeigt hat, den er auch in Berlin teilweise gezeigt hat, das wissen auch die anderen Vereine.
Die Frage, die gestern auch noch aufgekommen ist während des Spiels auf Facebook, war, warum der Trainer momentan so viel auf Kayo setzt. Ich meine, das hat er jetzt heute wieder so ein bisschen relativiert, mit der Geschichte von wegen, ich hätte noch nach 20 Minuten eigentlich auswechseln können, aber wir hatten ja jetzt konstant die zwei Spiele.
Also wir müssen halt ganz nochmal ein bisschen relativieren und die Kirche im Dorf lassen. Also wir haben jetzt zwei Spiele gemacht. Von daher, da ist noch nicht viel gelaufen. Von permanent auf Kayo setzen würde ich da jetzt auch nicht mal drüber reden. Erstens ist er heute selber wieder zurückgerudert und zweitens haben wir da auch, glaube ich, eben schon genau die Antwort drauf gegeben. Er versucht halt einfach Konstanz in die Mannschaft reinzubringen, um dadurch Sicherheit zu geben. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der Hintergedanken von ihm, warum A, der Lehmann wieder gespielt hat und warum B, der Kayo gespielt hat. Also ich glaube schon, dass er versucht, sich eine langfristig fähige Startelf zu basteln, an der er auch festhalten will, und das schaffst du halt nicht, wenn er jetzt nach jedem Spiel anfängt, die Leute von den Positionen wieder runterzusetzen. Wenn du nach jedem Spiel nach der Leistung gehst, dann hätten in der Startelf weder ein Lehmann stehen dürfen, der Kessler hätte aus dem Tor rausgehört und der Nikolov wieder rein, der Kayo hätte, ja, meinetwegen aus der Startelf rausgehört, den Meier musste halt drin lassen, weil er die Tore gemacht hat, aber vom spielerischen hättest du auch rausnehmen müssen. Und dann hättest du auch einen Clark und einen Bell in die Innenverteidigung stellen müssen, weil ein Schildenfeld hinten nichts gebracht hat. Und da musst du dir einfach jetzt mal als Trainer auch überlegen, was sind die Fronten, an denen es sich jetzt zu kämpfen lohnt und wo es sich lohnt, die Löcher aufzureißen. Und da kann ich nur nochmal sagen, der Kayo hat viele Ballkontakte gehabt und der hat seinen Job nicht schlechter gemacht wie ein Meier und ein Matmur. Meiner Meinung nach, Meier hat ein Tor geschossen, Matmur habt ihr mit der Nase vorne gesehen, aber da sind keine Welten dazwischen. Das ist jetzt nicht so, dass da die Position Kayo spielentscheidend ist.
Ich würde Kayo trotzdem nochmal irgendwie versuchen. Wenn ich es nochmal mit Kayo probiere, was schon für meiner Ansicht nach fraglich ist, aber wenn, dann würde ich ihn eher nochmal versuchen, hinter der Spitze zu bringen, vielleicht so wirklich zentral. dass er da vielleicht nochmal versucht, öfter abzuziehen, weil es ist kein Mensch, den du auf die Außenbahn schicken kannst. Das merkst du einfach. Das ist nicht sein Spieltyp. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, ganz abgesehen davon, dass, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe, dass er auch spielt, nicht nur, aber dass es einen gewissen Teil auch mit reinspielt, dass gezeigt wird, dass er fit ist, ja, und dass er im Zweifel dann auch zum Verkauf steht.
Ja, in Summe 4 Punkte aus 2 Spielen ist, glaube ich, für den Anfang ganz okay. Hätte mehr drin sein können, aber können wir, glaube ich, trotzdem unter dem Strich noch zufrieden sein. Samstag, 15:30, normale Anstoßzeit. Leider keine Bundesliga, aber DFB-Pokal.
Naja, DFB-Pokal, also die Hölle auf Erden. Tut mir leid. Halle. Könnte ich nichts Gutes sagen, werde ich auch nicht tun. Tut mir leid, also was ich auch in der letzten Woche gesehen habe, hat meinen Vorurteil absolut bestätigt. Ich hoffe, dass sowohl Spieler als auch Fans da schnell wieder rauskommen, ohne dass es irgendwelche großen Probleme gibt. Ich hoffe, dass wir einen souveränen Sieg einfahren, was schwierig genug wird. Die haben viele relativ gute Spieler eigentlich dafür, für die Liga, in der sie sind. Mike Wagefeld zum Beispiel ist eigentlich ein Spieler, der immer eigentlich ein richtig guter Spieler, aber der anscheinend nie sein Potenzial abrufen konnte. Aber gut, okay. Ich habe irgendwie Angst, dass es da richtig zur Sache geht. Also jetzt nicht unbedingt auf dem Platz, sondern eher drumherum. Was ich so mitbekommen habe, habt ihr ja sicherlich auch im Internet, bei YouTube und so weiter und so fort. Das hat mich schon sehr schockiert. Zeigt mir auch, was für Probleme noch im Osten gibt. Wobei, das weiß ja eh jeder. Ich hoffe, dass wir irgendwie, was weiß ich, ein 3-0 oder 3-1 oder irgendwas, dass wir da schnell wieder rauskommen und hoffentlich dann irgendwie in der zweiten Runde eine Partie im Westen zugelost bekommen.
Ja, gut, also regional mache ich das jetzt nicht fest. Bekloppte gibt es überall.
Nee, aber es gibt...
Wenn man jetzt rein nach der Leistung auf dem Papier geht, müssten wir das Ding eigentlich souverän nach Hause fahren.
Ich will nur mal ganz kurz sagen, du hast vollkommen recht, aber es geht darum, wie sich ein Club intern positioniert und inwiefern er gegen diese Leute vorgeht. Und der Hallische FC geht kein Stück gegen diese Kräfte vor, die noch wesentlich, wesentlich mehr schädlicher sind als das, was bei den Eintracht-Fans immer nachgesagt wird. Und wenn, das will ich nochmal ganz kurz sagen, wenn immer gesagt wird und ich andauernd höre und überall lesen muss, ja, die gewaltbereiten Eintracht-Fans, ja, dann sollte nur mal einer den Blick dann darauf richten, was da abgeht und wie sehr der DFB da die Augen oder auch die DFL die Augen zumacht und sich komplett der Realität dort verschließt. Also das will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Spielerisch hast du vollkommen recht. Wir sind die höhere Mannschaft. Wir müssen das Selbstverständnis haben, locker in die zweite Runde einzuziehen. 3-0, 2-0, was weiß ich. Vielleicht kriegen wir auch ein Gegentor. Aber souverän muss das Ganze sein. Alles andere ist nicht zu tolerieren.
Ja, bin ich völlig, völlig bei dir. Ich bin ganz froh, dass das Spiel gestern Abend so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Im Stadion war alles tipptopp. Draußen auch überhaupt kein Problem. Waren ein paar Leute da, hinten am Gleisdreieck, irgendwelche Radio Übertragungen gehört haben. Ich hatte gesehen, dass an der Wintersporthalle, als ich ins Stadion gegangen bin, haben sie wohl versucht, mit einem Generator noch eine Leinwand aufzubauen. Ich weiß nicht, ob sie da versucht haben, irgendwie hier so eine DVB-T-Übertragung hinzukriegen. Aber hat wohl nicht geklappt, weil als das Spiel dann fertig war, habe ich davon auch nichts mehr gesehen. Aber da war halt auch, Leute haben in Ruhe ihr Bier getrunken, da war halt überhaupt nichts. Nichts passiert, kein Stress gewesen, also war halt echt entspannt. Aber ja, Halle ist halt eine andere Nummer. Der Aufruf, da jetzt hinzufahren, auch die Faninfos jetzt von der hallischen Polizei, die sie jetzt geschickt haben, wo sie halt explizit nochmal darauf hinweisen und die Fans bitten, nicht ohne Karte anzureisen und weiß ich nicht, warum die uns jetzt irgendwelche Briefe schicken, dass sie auf rechtsextreme Kleidung achten und so ein Kram. Also ja, sind sie bei uns, glaube ich, an der falschen Adresse.
Das ist genau die falsche Adresse, ja. Dann sind immer mal von der eigenen Haustür kern. Aber genau. Ganz ehrlich, ich finde es auch schlecht. Ach nee, was heißt schlecht? Das kann man ja gar nicht bewerten, aber ich finde es einfach fast ungünstig, dass die Eintracht-Fans da überhaupt hingehen. Ich würde es, glaube ich, eigentlich komplett boykottieren. Ich würde einfach als Eintracht-Fans würde ich sagen, nee, wir geben uns den Scheiß gar nicht auf Konfrontationskurs gehen und die Leute ihr Ding machen. Am besten gar nicht hinfahren, weil im Endeffekt dürfen eh nur 300 Fans von der Eintracht hin, dann kannst du auch komplett drauf verzichten. Ja, ist eh ein kleines Stadion. Lieber mal komplett dem ganzen Scheiß aus dem Weg gehen. Das wäre vielleicht für alle Beteiligten die beste Lösung.
Ja, also ich glaube, aus dem Weg gehen wäre auch meine Herangehensweise an das Ganze, weil da triffst du halt auf ein ganz anderes Klientel. Und ja, Karten werden halt nur personalisiert ausgegeben. Es sind 300 Karten, die halt irgendwie noch an den Mann gebracht wurden. Also ein paar Leute hinfahren, ein bisschen supporten, aber ansonsten gucken, dass das Ding in Halle an uns vorbeigeht. Und keine Ahnung, lieber hier keine Ahnung, eine Demo in Frankfurt zur gleichen Zeit organisieren und hinterher in der Kneipe das Spiel angucken, irgendwas, keine Ahnung. Aber hinfahren ist, glaube ich, wäre jetzt auch nicht so meine Waffe der Wahl.
Das sind aber so Punkte, die verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, klar, dass man jetzt in dem Fall sagen kann, okay, lassen wir das mit dem Support mal mehr oder weniger sein, weil das ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt braucht. Aber was ich generell bei so Sachen nicht verstehe, ist dann so Aussagen wie von wegen, ja, wir lassen hier nur 2000 ins Stadion und alle, die mehr kommen sollen doch bitte wieder oder mehr kommen wollen, sollen doch bitte wieder gehen. Ich finde es irgendwie wesentlich entspannter, wenn die dann sagen würden, okay, wir lassen 2000 von euch ins Stadion, das ist so das Kontingent, aber wir bauen hier nochmal Public Viewing für, was weiß ich, 5000, 10.000 an und guckt doch entspannt Fußball mit den Fans vom
Ja, ich
heimischen
glaube,
Verein.
das kannst du machen bei einem anderen Spiel, aber
In
in
dem Fall
dem
jetzt
Fall ist
nicht,
es,
aber
brauchst du so viele Hundertschaften an Polizei, die du da aufbieten musst. Also,
wäre
ne.
eine super Sache gewesen. Gegen St. Pauli hätte es funktioniert.
Genau.
Aber, also
Also nicht,
da.
dass ich auf die St. Pauli-Fans stehe, ist halt ein eigener Schlag Fans.
Nein, aber
Aber ist halt
ganz
immer
nett.
Ruhe. Also mit denen passiert halt nichts.
Ja, und wenn dann halt im Stadion, da gibt es Fangesänge und so weiter und so fort, da tauscht man sich dann verbal aus, das ist alles gut und schön. Aber in der Regel ist mir das nie aufgefallen, dass es danach irgendwelche noch Konfliktpotenzial gab. Also insofern, das kannst du mit solchen Vereinen machen und mit solchen Fans, die auch, wo das im Endeffekt ein bisschen relaxter abläuft. Ja, aber da ist es leider nicht möglich. Ich finde es auch schade. Ich hätte es auch irgendwie cool gefunden, hätte die Eintracht vielleicht was gemacht. Okay, aufgrund der letzten Geschehnisse, die ja vielleicht auch mit Fans passiert sind, haben sie es jetzt komplett sein lassen. Aber hätte die Eintracht gesagt, hier im Riederwald, Gelände, bauen wir was auf und da können die zu Hause bleiben müssen, wie so oft, wird ja mittlerweile zum Standard, ja, dass wir großartig ohne Fans hier irgendwo anreisen müssen. Hier Public Viewing wäre eine geile Sache, ja. Da würden wahrscheinlich auch wesentlich weniger Fans da wirklich nach Halle fahren, sondern vielmehr dann könntest du hier auf den Raum Frankfurt konzentrieren. Aber gut.
Ja, das wäre schon geil. Also gestern Abend vielleicht noch kleine Anekdote aus dem Stadion, war extrem witzig auch teilweise mit den Pauli-Fans, weil sich dann, ja, wir standen ja von den Blocks her direkt nebeneinander quasi. Und da stehen dann zwei Fangruppen sich gegenüber und schreien sich gegenseitig mit Absteiger an. Und
Ja.
das ist dann geendet in einem gemeinschaftlichen Singen von Fußballmafia DFB und wir haben alle Stadionverbot. Also zwischenzeitlich war es halt echt teilweise witzig.
Ah ja, so, das.
Ja, aber die Übertragung war auch extrem lustig. Ich meine, Marvin, du hast Sport 1, glaube ich, geguckt, oder?
Ja, richtig.
Ich habe mir das Ganze bei Sky angetan. Die Kommentatoren sind, glaube ich, überall schlecht. Highlight war Beginn der Übertragung. Dieses Sky-Team steht vor unserem Fanblock und will da halt so ein bisschen berichten, warum das ganze Spiel denn jetzt nur vor 18.000, 19.000 Leuten stattfindet. Und dann kommt von hinten einer von den Stadionordnern an und schickt das Kamerateam weg. Während der Live-Übertragung. Ich habe vor Lachen am
Grundmenschlich.
Boden gelegen.
Sau stark, sau stark. Ja, ich muss sagen, ich hatte Glück mit dem Sport1-Kommentator Buschmann. Der hat die Sache echt noch gut gemacht. Ich habe irgendwie die Befürchtung gehabt, dass mir jetzt Dahlmann auf den Sack geht, weil der verfolgt mich so im Negativen. Ja? Also ich muss das dann auch irgendwann mal. Naja, aber das war Buschmann, der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Der hat zwar natürlich auch ein paar Sachen so falsch gesehen und hat Kaio immer noch als, sorry, Alex, hat Kaio immer noch als großartigen Spieler tituliert, was ich mir, weiß Gott, nicht mehr. Mir keiner mehr erzählen kann nach der ganzen Zeit, in der er jetzt bei der Eintracht ist, ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich da echt Glück. Also die nächsten Male werden wir das Glück wahrscheinlich nicht mehr
Ja gut, da war der
haben.
Sky-Kommentator aber auch nicht besser. Was hat er zwischendrin gesagt? Von den Namen her ist das Bundesliga. Jung, Meier, Kayo. Ja.
Ja. Naja. So ist es. Aber auf dem Platz war es halt nicht so. Und da ist, wo es zählt, ne? Oh Gott, jetzt muss ich noch Geld einbezahlen. Ich merke schon, merk schon.
Ja, wie gut
Naja,
das.
dieses Jahr noch gar nicht.
Ja, aber das mit den Jingles funktioniert jetzt nicht.
Naja, dann wird das nächste Mal einmal mehr auf mich.
Gut.
Naja, gut, also hoffen wir mal, dass es gut abläuft in Halle. Ansonsten.
Ja, machen wir vielleicht zum Abschluss die Tipprunde. Ich glaube, dann haben wir auch soweit alles sonst gesagt, was für die Woche so relevant war.
Was tippen wir jetzt? DFB-Pokal?
Ja.
Ja, 3-1. Defensive hinten steht nicht gut, einen kriegen wir rein, aber ansonsten wird das fulminant gewonnen.
Ja, sage ich, zwischenzeitlich relativ knappes, aber dann doch am Ende klares, wie das halt so ist. 4-2 für die Eintracht.
Okay. Ich schwanke zwischen dem 3-0 und 4-1.
Ja, trenn dich von der Null. Also wir haben hinten eine offene Innenverteidigung und einen Kessler. Also wenn er jetzt Nikolov aufstellt, ja, dann sind wir bei einem Null dabei.
Also jetzt fang nicht schon wieder mit dem Nikolov-Thema an. Ey, jetzt mal ein für alle Mal. Das ist ein super Mann, aber den will ich jetzt nie wieder in der Startelf haben. Einfach, weil wir jetzt mal ein neues Kapitel beginnen müssen.
Oka Nikolov, schalalalala.
Du kannst ihn nächste Saison anfeuern, wie du willst, und kannst jedes Mal zu ihm hinrennen und sagen, oh, du bist mein Lieblingstorwarttrainer. Gib mir einen Bussi, alles okay. Aber jetzt ist mal Schluss. Jetzt muss der Kessler auch das Vertrauen bekommen. Der ist eigentlich im Interview seine coole Sau, also habe ich keine Angst, dass er jetzt irgendwie ein total nervliches Fuck ist. Der wird sich schon einspielen.
Also ja, die Interviews von dem finde ich immer wieder gut.
Guter ja. Interviewgeber muss unser Stammspieler werden. Ihr habt mich restlos überzeugt.
Wir warten die restliche Saison ab.
Und hier, der Nikolov ist ein verheirateter Mann, da ist nichts mit Pussys.
Außerdem steht da die Alex auf den Fee und sein spannendes Hemd.
Spannend im doppelten Sinne.
Er ist schon immer lässig, wenn der hier mit den Klamotten vom Hübner aufläuft.
Ja, läuft der Dach, sag ich mal. wo guckt ihr eigentlich das DFB-Pokalspiel, wenn wir schon dabei sind?
Ja, ich würde sagen, gemeinsam in der Stadt, hä?
Das wäre eine Sache. Ja, das halten wir mal fest und machen das dann nochmal fest, wie das halt so ist. Okay?
Gut.
Alles klar.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für die Woche.
Okay.
Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, freuen uns über reichhaltige Kommentare auf Facebook, auf dem Blog, auch über Twitter und ja, in der nächsten Woche dann mit der zweiten Runde im DFB-Pokal. Macht's gut.